Es ist schön, in Gottes Gegenwart zu sein und schön, dass ihr alle euch entschieden habt, zum Gottesdienst zu kommen. Wer hat das bewusst als Entscheidung getroffen, heute zu kommen und nicht als Routine? Super, super. Ja, es ist eine Entscheidung. Man könnte so vieles anderes am Sonntagmorgen machen, gerade wenn das Wetter nicht unbedingt nach außen einladend ist. Oder vielleicht, weil man etwas später noch gestern Abend wach war. Müdigkeit lässt sich merken. Deshalb schön, dass ihr euch entschieden habt. Und das ist eigentlich auch ein Glaubensausdruck. Und mein Gebet ist, dass der Geist Gottes euren Glauben belohnt. Denn er ist der Belohner. Ich habe wieder die Ehre, euch zu dienen in dem Wort. Und ich freue mich. Ich danke der Gemeinde und der Leitung und euch allen für euren Empfang. Und heute möchte ich zu Beginn uns ein bisschen mal in ein paar Reflexionen oder nachdenkliche Fragen hineinführen. Nehmen wir uns mal halbe Minute, eine Minute Zeit und vielleicht versuchst du auf diese Frage zu beantworten oder diese Frage zu beantworten. Wie würdest du deine bisherigen Erfahrungen mit Gott in einem Satz oder vielleicht in einem Wort zusammenfassen? Wie würdest du all das, was du bis jetzt mit Gott erlebt hast, in einem Satz, nicht mehr, oder vielleicht in einem Wort zusammenfassen? So, nehmen wir uns eine halbe Minute Zeit für. Okay. Wer hat was?
Gnade.
Gnade? Okay.
Treue.
Spannung. Bitte? Ah, okay, ja.
Ich hatte auch Treue.
Ach, guck mal, super. Ja. Ja?
Liebevoll und Treue,
ja? Liebe und Gnade, super. Also, sehr schön. Man merkt, man hat etwas von Gott erfahren und man hat etwas mit Gott erlebt. Und das ist sehr vielfältig. Ja? Gott offenbart sich in der Bibel tatsächlich in unterschiedlichen Umständen durch unterschiedlichen Identitäten. Gott ist nicht immer Gott. Für jeden ist Gott anders. Versteht ihr, was ich meine? Und deshalb kommt man auch in der Bibel auf unterschiedlichen Namen oder Titel für Gott. Zum Beispiel, er hat sich Mose gezeigt als ich bin, der ich bin, Yahweh. Ich denke, weil gerade Mose ein Identitätsproblem hatte. Ne? Also doch Jude, bei Pharao groß geworden, dachte, ich bin der Retter des Volkes. Naja, seine Leute haben ihn nicht so unbedingt mit großen offenen Armen empfangen. Dann hat er Probleme gehabt, müsste fliehen. Und so ein beinahe Prinz wird auf einmal Hirte in der Wüste und weiß gar nicht mehr, was Gott mit seinem Leben tun wird. Und dann sieht er Gott und Gott sagt, Mose, ich bin der, ich bin. Ich bin beständig in meinem Wesen. Und du kannst dich auf mich verlassen. Er wird sich auch später dem Volk Israel zum Beispiel Hagar in der Wüste, eine eigentlich fremde Frau, ne, durch die tolle Idee von ihrer Herrin Sarah, kommen sie ganz nah zu Abraham. Und irgendwann mal stellt sich heraus, naja, das war nicht doch eine gute Idee. Und Abraham trennt sich von Hagar, und von Ismael. Und diese Ägypterin, verzweifelt in der Wüste, weiß gar nicht mehr, was sie tut, wie sie klar mit ihrem Sohn kommt. Sie ist total deprimiert. Und jetzt kommt was? Die Bibel sagt, man sieht das in 1. Mose 16, Vers 13, oder 13 doch, der Engel Gottes kommt und tröstet Hagar und gibt Hagar eine Prophezie. Ich werde aus deinem Sohn auch ein großes Volk machen. Nicht Araks wegen wahrscheinlich, sondern wegen Abraham sicherlich. Aber da erfährt diese Ägypterin, der Gott Israel als der Gott, der mich sieht, sagt Hagar selber. Ja, hey, Gott sieht mich doch. Das heißt, in dem ganzen Elend, Gott hat mich doch die ganze Zeit gesehen. Ich wäre beinahe gestorben, in der Wüste mit meinem Sohn, aber doch, Gott hat mich gesehen. Das heißt El Rohi, der Gott, der mich sieht. Also wenn man Hagar heute fragen würde, was hast du für Erfahrungen? Sie sagt, aber Gott ist immer da bei mir. Gott sieht mich immer. Sie hatte keine Identitätsfrage, sie hatte einen Bedarf, eine Not. Und Gott hat diese Not gestillt und sie hat Gott erfahren als der Gott, der mich sieht, auf mich wacht. Da gibt es so mehrere Stellen. Es gibt schöne Namen in der Bibel. Also alle Gottes Namen sind schön. Ja, aber je nach Situation erfährt man Gott anders. Ich habe mal zum Beispiel eine Zeit lang auch diesen Titel oder diesen Namen Gottes, Yahweh Rofecha, der Gott, der heilt. Der Gott, der heilt. Und ich möchte heute uns dann ihr merkt schon, die Richtung einladen, dass wir Gott in bestimmten Lebenssituationen erfahren und aus dieser Perspektive eine persönliche Begegnung mit Gott entwickeln. Und so kann man bezeugen. Wisst ihr, wenn wir sagen, wir sind Zeuge Christi, es geht nicht immer um das allgemeine Evangelium, das ist immer da, aber deine Geschichte macht das Evangelium persönlich für dich und dann bist du Zeuge. Wenn man Zeuge beim Gericht ruft, die erzählen ja nicht, was alle wissen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ein Zeuge erzählt, was er gesehen hat. Und wenn er allgemein erzählt, dann ist er halt keine Zeuge. Hätte man jemanden von der Straße holen können beim Gericht. Aber der Zeuge hat die Aufgabe, das zu bezeugen, was er erlebt hat oder sie erlebt hat. Darum die Herausforderung für uns heutzutage, wenn wir in einem Lebensmodus leben, wo wir, so gut wie gar nicht mit Gott erleben, wie Zeuge sein, ein bisschen spannend. Ja? Weil der Zeuge, der gar nicht gesehen hat, braucht man nicht. Ein Zeuge, der gar nicht erlebt hat, beim Gericht ist es auf jeden Fall, hat seine Aussage keine Wertigkeit. Aber ein Zeuge, der da war, dass die Sache passiert ist, der ist wertvoll oder die ist wertvoll. Also nochmal hier, lass uns bewusst uns entscheiden, Gott auf dem persönlichen Level zu erfahren. So ist unser Zeugnis kraftvoll. Und das merken die anderen. Das merken die anderen. Und selbst in der unsichtbaren Welt merkt man. Wisst ihr noch diese Geschichte? Im Apostelgeschichte wird ja erzählt von irgendwelchen Jungs, die gehört haben, Paulus treibt Dämonen und sie wollten auch mal probieren. Ach komm, wir treiben auch mal einfach mal so ein paar böse Geister. Der Paulo macht das im Namen Jesus. Gut, das können wir auch sagen. Im Namen Jesus kann man auch sagen. Und was haben die Dämonen gesagt? Moment mal. Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr denn? Steht hier, das heißt, unsere Erfahrungen im Geiste wird auch von anderen beobachtet und sogar von der unsichtbaren Welt beobachtet. Man kann Menschen täuschen, aber Gott kann man nicht täuschen. Ja, Amen. Heute habe ich auf dem Herzen, genau diesen Punkt praktisch für uns zu machen unter diesem Thema. Gott kommt nie zu spät. Das ist das, was ich vom Heiligen Geist empfangen habe, und ich freue mich immer wieder auf Rückmeldungen. Wenn jemand hier ist und er sagt, wow, das ist genau, was ich gebraucht habe, ich würde mich auf eine Rückmeldung freuen, weil das hilft mir immer zu verstehen, habe ich tatsächlich von Gott etwas empfangen, oder es muss auch nicht immer so Highlight sein. Ich meine, alles, was wir aus der Bibel, also man kann jeden Vers aus der Bibel einfach so nehmen und Gott wird dadurch zu jemandem sprechen können. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn man so einen Auftrag hat zu dienen, Gott möchte einen gebrauchen, und ich freue mich immer wieder, wenn was ich meine, ich von Gott empfangen habe, bestätigt wird. Also das habe ich auf dem Herzen gehabt, und ich glaube, das ist das, was Gott für dich oder für die Gemeinde heute vorhat. Gott kommt nie so spät. Wir werden sehen, warum das so ist und wie können wir das in unserem Leben anwenden. Die Sache ist, dass nirgends in der Bibel erfährt man, dass Gottes Wirkung überflüssig war. Habt ihr das schon mal gemerkt? Ich habe keine Stelle gefunden, wo es hieß, gut, auch ohne Gott hätte es geklappt. Nein. Und das finde ich immer erstaunlich. Immer wenn Gott gewirkt hat, es war zur rechten Zeit, an der richtigen Stelle und im richtigen Moment und hat die richtige Wirkung gemacht. Das heißt, Gott hat, man könnte sagen, heute in der modernen Wissenschaft oder Wirtschaftssprache, Gott ist immer sehr effizient. Er verschwendet nie seine Wirkung. Wenn er wirkt, wirkt es auch. Genauso wie er sich wünscht. Und ich glaube, dass es so ist, weil Gott anders funktioniert, natürlich als wir Menschen, aber er möchte, dass wir auch in diese Funktionsweise kommen, denn nur so können wir Gott auf dem persönlichen Level erreichen. Wenn Gott persönlich für dich sein soll, dann ist es wichtig, dass du verstehst, wie er wirkt, und vor allen Dingen, dass du unter diesem Motto versteht, dass er nie, absolut niemals zu spät in dein Leben einwirkt. Zu spät gibt's nicht. Wisst ihr warum? Weil zu spät für uns Menschen aus einem Gedankenwelt kommt. Und zwar, wir sind zeitlich und räumlich beschränkt. Wenn ich sage, es ist zu spät, ich spreche eigentlich die zeitliche Komponente einer Sache an. Ja? Zu spät, ich habe den Bus verpasst. Das heißt, es war ein Zeitpunkt da, wo ich den Bus kriegen sollte. Ich habe den Zeitpunkt verpasst, der Bus ist weg, ich bin zu spät. Also zu spät für uns Menschen bedeutet, dass es ein Idealmoment war. Und wenn ich diesen Moment verpasst habe, dann, naja, ist vorbei. Bei Gott, Gott sei Dank, ist es nicht so. Gott ist weder zeitlich noch räumlich wie uns Menschen eingeschränkt. Und ich denke, das ist der Grund, warum Gott niemals zu spät ist oder wird. Niemals. In Hiob 34, in Hiob 34, Vers 13 steht Folgendes. Da spricht dann Elihu. Elihu war einer der drei Freunde Hiobs. Der sagt, Gott herrscht über Himmel und Erde und hat sie geschaffen. Niemand steht über ihm. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch, vielleicht wird das gleich konkret für den einen oder anderen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Zeitgefühl ist für uns Menschen. Die Bibel sagt schon im 1. Mose, dass Gott, ja, die Lichter im Himmel geschaffen hat, damit Menschen Zeiten unterscheiden können. Aber nicht er. Er braucht keine Sonne, er braucht keinen Mond, um Tage zu zählen, Jahre zu zählen. Er braucht das nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass dies für uns Menschen ist, aber nicht für Gott. Also wenn wir jetzt sagen, wir messen die Zeit in 24 Stunden, das gilt für Menschen. Wenn wir die Zeit in Jahren messen, das ist für Menschen. Deshalb sagte auch Petrus, ein Jahr ist für uns, unser Jahr ist für Gott wie 1000 Jahre. Und wiederum, für Gott 1000 Jahre mag für uns sein wie ein Jahr. Ist schon komisch, ne? Also mathematisch kannst du das gar nicht verstehen. Ganz wichtig, Gottes Zeitstrahl ist nicht unser Zeitstrahl. Und wenn man das versteht, versteht man, dass Situationen, die wir leben, für Gott nicht so in der Zeit zu messen sind, so wie wir es messen. Darum ist es auch für Gott kein Problem, ein Kind zu gebrauchen. Wir sehen ein Kind und Kind bedeutet, Menschen denken, er ist nicht so alt, er lebt nicht so lange auf der Welt, er ist zu jung, er ist zu unerfahren und auf einmal Stempel, 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 unbrauchbar. Und Gott sieht das anders. Gott sieht ein Wesen, das er geschaffen hat, ein Wesen, das er mit seiner Kraft und seinem Geist ausstatten kann. Und jeder, der Gottes Kraft und Geist hat, ist befähigt. Punkt. Egal ob Kind oder Erwachsen. Das spielt für Gott keine Rolle. Darum spielt auch für Gott keine Rolle, wenn man zum Beispiel krank ist und der Arzt sagt, na ja, schwere Krankheit, Sie haben vielleicht 2 Jahre noch zu leben. Das ist Menschendenke. Was ist 2 Jahre für Gott? Naja, eine Sekunde? Oder 1000 Jahre? Wissen wir nicht. Also für Gott spielt diese Sachen keine Rolle. Und ich hoffe, ihr versteht das so langsam. So wie wir die Lebenslage begegnen, wir machen das natürlich aus unserer menschlichen Sicht. Aber wenn wir verstehen, dass Gott über diese Sachen steht, dann haben wir eine ganz andere Haltung. Haben wir eine ganz andere Perspektive. Wir sehen das in vielen Stellen der Bibel. In 1. Mose 18, also ich habe es gerade nicht heute nicht gesagt, also ich habe keine Bibel dabei, weil ich alle Bibelstellen direkt hier habe. Das geht einfach nur schneller. Ja? Aber wenn ihr Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen oder später zu Hause lesen. Apropos, genau, also mein Prediskript stelle ich auch gerne zur Verfügung. Beate hat es öfters danach gefragt. Also wer auch das Skript haben möchte, stelle ich auch gerne zur Verfügung. Als Studiumgrundlage oder wie auch immer, wenn ihr das nochmal für euch Revue passieren wollt. Also im 1. Mose 18, Vers 9 bis 18, ich lese das nicht aufgrund der Zeit, da sehen wir die Geschichte, wo Gott zu Abraham kommt und ihm dann ankündigt, nächstes Jahr komme ich wieder und deine Frau Sarah wird einen Sohn gebären oder geboren haben. Und Sarah, kennen wir die Geschichte, hat es gelauscht und sagt, naja, ja, schön, 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 kannst du gerne lästern, das ist super. Ja, die Zeit ist vorbei. Mit 90 kriege ich niemals einen Sohn oder ein Kind überhaupt. Sie hat einfach Gott nicht geglaubt. Weil mit 90 Menschen wissen aus Erfahrung, kriegt keine Frau ein Kind. Es ist vorbei. Aus Menschensicht. Abraham war knapp 100. Auch für Männer mit 100 ist man nicht unbedingt der Erzeuger, der optimal ideale Erzeuger. Also, menschlich gesehen, Randbedingungen sind schlecht, abgestempelt, geht nicht. Und deshalb finde ich ganz gut, wenn man sieht im Vers 9 oder Vers 10 genau gesagt, Gott beginnt und sagt, glaub mir. Gott weiß das, es wird hart zu glauben. Wenn ich das dem Abraham sage oder wenn die Sarah das hört, sie denkt, es ist ihr Quatsch. So fängt er in Vers 10, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Versprechen Gottes. Und wenn man versteht, dass dieses Versprechen nicht mit Menschenbrille zu verstehen ist, nimmt man das anders. Das ist genau der Punkt, was ich glaube, der Heilige Geist uns klar machen möchte. Wenn Gott etwas sagt, sollen wir lernen, es nicht aus der Menschenbrille immer zu verstehen. Weil manchmal geraten wir in Strubel. Das geht nicht. Mit 90 ein Kind haben, da bist du verrückt 10-mal. Laut Menschen. Und sag das bloß niemandem. Sonst kommst du in der Psychiatrie sofort. Versteht ihr? Weil die Menschen diese Handlungsebene Gottes nicht begreifen können. Gut, wer die Geschichte weiß, dass Sarah hat gelacht und der Engel Gott sagte, warum lachst du denn? Ja gut, sie hat Angst gehabt, ja, ich habe nicht gelacht und so weiter. Aber Vers 14 ist nochmal interessant. Gott versteht das. Gott versteht uns Menschen. Gott bekräftigt, was er sagt. Er sagt, Vers 15, für mich ist nichts unmöglich. Und nochmal. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann Sarah wird einen Sohn haben. Der wiederholt den Satz. Glaubst du nicht einmal, ich sage es dir nochmal. Und ich finde es schön, dass Gott nicht sauer gewesen ist über Sarah. Dass Gott versteht, dass es eine andere Perspektive braucht. Und ich hoffe, du verstehst, dass gerade in deiner Lebenssituation Gott dich neue Perspektive schenken möchtest. Und diese Perspektive greifst du nicht mit Menschenbrille an. Du greifst die an, indem du dich auf Gottes Denkebene durch seine Kraft bewegst. Zweites Beispiel. Die Tochter von Jairus. Jairus war ein Synagogenvorsteher. Das heißt, einer, der schon in der jüdischen Tradition Verantwortung hatte. Ja, er hat sich darum gekümmert, dass in der Synagoge alles sauber läuft. Das war quasi ein Ordnungsamtsmensch. Aber in der jüdischen Gesellschaft, das war schon verantwortungsvoll. Weil die Synagoge war schon eine heilige Stätte. Und man hat nur Leute mit gutem Zeugnis auch solche Verantwortungen anvertraut. Also Jairus war schon gut. Und Beweis auch dafür steht in Markus Evangelium oder in vielen Evangelien, er hatte Diener. Also ne, damals, wenn man so gut war, dass man ein Dienstpersonal hatte, war man schon in der Gesellschaft nicht auf der Mittelschicht, sondern schon etwas höher angesiedelt. Und Jairus hatte ein Problem aber. Wir lesen die Stelle nicht, das ist in Markus 5, Vers 21 bis 24. Markus 5. Und er hat ein Problem. Seine Tochter lag im Sterben. Er sucht Jesus auf, wartet sehnsüchtig, dass Jesus endlich mal ankommt. Jesus ist da, er erklärt schnell sein Problem. Meister, ich habe ein Problem, komm bitte. Meine Tochter liegt im Sterben, aber ich weiß, du kannst mir helfen. Jesus sagt, super, komm, lass uns nach Hause gehen. Da jetzt verstehen wir wieder, dass Jesus als Mensch auf Erden diese Zeit- und räumliche Komponente auch irgendwie untergelegen hat. Er konnte nicht überall auf einmal sein. Er müsste sich dann zu Jairus hinbewegen. Pech für Jairus. Unterwegs hat Jesus ein anderes Problem, das er gerne lösen möchte. Eine Frau, die seit 12 Jahren krank war, kam auf die tolle Idee, sich Jesus zu nähern und sein Gewand anzufassen, weil sie auch den Glauben hatte, wenn ich das tue, bin ich geheilt. Gut, hat sie gemacht, sie wurde geheilt. Aber Jesus wollte natürlich auch da Zeugnis geben. Dann steht er an und er fragt, wer hat mich berührt und so weiter. Die Frau gibt zu. Hinterher ist ein großes Zeugnis. Die Frau wird gerettet. Und noch als Jesus mit der Frau am Reden war, kam jetzt Vers 35. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Also, könnt ihr euch ja Jairus so im Gedanken mal vorstellen? Seine Welt ist zusammengebrochen. Gerade hat er Hoffnung, dass Jesus noch rechtzeitig ankommt und wegen dieser doofen, blöden Frau, ne, könnte er so denken, gut, schön für dich, aber meine Tochter ist weg. Also ihr könnt emotional den Jairus vielleicht, ihr könnt alles mal sagen, vielleicht hat er angefangen zu schimpfen, hat er vielleicht nochmal mit der Frau Streit gehabt, keine Ahnung, was da passiert ist und man könnte es verstehen. Ja, sie war nur krank, aber die andere, sie lag am Sterben. Vielleicht hätte Jesus erstmal die Tochter geheilt und zurück. Und wer auch, was auch immer, ihr könnt menschliche Gedanken vielleicht verstehen. Aber dann kommt Jesus auch sofort und sagt, Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Und ich denke, Gott sagt uns so einen Satz so oft. So oft. Wenn wir voll im Alltagsstress sind, Jesus will uns auch sagen, hey, verzweifle nicht. Vertrau mir einfach. Ich habe die Lösung. Selbst wenn es ein Todesfall ist, ich habe die Lösung, Jairus. Bleib ruhig. Verzweifle nicht. Kennt ihr das, wo ihr, boah, ich weiß nicht, wie ich das Ganze mache. Ich denke, ich werde verrückt. Ich weiß nicht, warum manche Menschen diesen Satz sagen, aber ich habe nie es verstanden. Ich habe gesagt, gut, auch wenn es alles Bach runtergeht, ich wünsche mir nicht, dass ich verrückt werde. Ja? Aber ich weiß, manchen sagen das aus Verzweiflung, so nach, hey, das geht gar nicht hier. Ich kriege das nicht mehr gebacken. Und ich wünsche mir, dass genau in so einem Moment du Gottes Stimme, Jesus Stimme hörst, sag, hey, verzweifle nicht. Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Und ich habe es so oft erlebt, wie Gott mich versorgt hat. Einmal bräuchte ich 500 Euro für eine Studienreise. Ich war noch Student. Ich habe mich angemeldet, zwar nach China. Ich habe mich angemeldet, aber ich hatte das Geld nicht. Ich habe Gott gesagt, hey Gott, ich möchte es gerne und ich glaube dir, dass du das für mich machen kannst. Ich hatte keine Ahnung, wie ich wirklich die 500 Euro bekomme. Keine Ahnung. Und ich habe den Termin vereinbart fürs Visum. Für Visum bräuchte ich auch 150 Euro und das war in den 500 Euro drin. Ich habe den Termin vereinbart und alles gemacht. Der Termin war Montag und bis Sonntag hatte ich kein Geld. Könnt ihr die Spannung merken, wenn wir manchmal uns da bewegen? Aber Gott ist so gut. Nach dem Gottesdienst, ich wusste wirklich nicht, wie Gott das macht. Dann kam meine Schwester auf mich so, hey komm, lass uns für Schwester so und so beten. Ach ja, gerne machen wir. Aber dann gemeinsam für sie gebetet. Und nach dem Gebet sagte sie, weißt du was, ich habe gerade im Gebet gespürt, dass ich dir das geben sollte. Und sie drückte mir etwas in die Hand rein. Ich habe es gar nicht geguckt. Ich habe gemerkt, gut, es war Geldschein, es war offensichtlich Geld. Da habe ich mich bedankt. Ich kam nach Hause, ich guck mal, 500 Euro Schein. Also ich hatte sowieso vorher keinen 500 Euro Schein gesehen und es ist eigentlich sehr selten. Ich meine, wer hat schon mal 500 Euro Schein gesehen? Ja, also es ist eigentlich selten. Also ich war, keine Ahnung, seit 2-3 Jahren in Deutschland, also 500 Euro Schein, ich wusste gar nicht, dass es gibt. Und ich guck mal, 500 Euro Schein. Gott hat die Lösung. Wir nicht. Gott hat aber die Lösung. Ich habe Gott gepriesen und natürlich am Montag hat keiner gewusst, dass ich erst vor ein paar Stunden das Geld bekommen habe. Ja. Und wenn man sowas erlebt, kennt man Gott anders als aus der Theorie. Das hat auch Ulf vorhin gesagt. Was wir predigen, wenn es aus Erfahrung und Erlebnis basiert, kommt das ganz anders an. Darum ist es auch wichtig, dass jeder sich bemüht, diese persönlichen Erfahrungen mit Gott zu machen. Wenn ich bemühe sage, ich meine nur, dass man sich danach sehnt, dass man Gott den Raum dafür schafft. Aber es ist mit Spannung gebunden. Der Jairus hier, wie gesagt, er hätte alle möglichen Reaktionen zeigen können und aus menschlicher Sicht könnte man die meisten vielleicht verstehen. Aber Jesus sagt, verzweifle nicht, vertraue mir. Und wir kennen die Geschichte, Jesus gibt wieder dem Mädchen Leben zurück. Zeit und Raum sind nur Einschränkungen für uns. Und Gott kommt nie zu spät. In jeder Lage hat er die Fähigkeit, das Unmögliche möglich zu machen. Weil er ganz anders funktioniert. In Theologie oder die Bibelwissenschaftler definieren auch zwei Begriffe für. Es gibt den Begriff von Chronos. Das ist die gemessene Zeit, die wir Menschen nutzen. Und die meisten Menschen bewegen sich nur im Chronos. Das heißt, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Minute für Minute. Wenn etwas eine Stunde schon vorbei ist, ist das vorbei im Chronos. Weil Chronos ist ein Zeitstrahl, es geht nur eine Richtung. Gott denkt aber nicht im Chronos, sondern man sagt, dass Gott in Kairos denkt. Und Kairos ist eigentlich kein Zeitstrahl, sondern es ist eine Agenda. Es ist ein Eventplan. Das heißt, Gott ist egal, ob es im Jahr 1800 irgendetwas oder im Jahr 20.000, keine Ahnung was. Gott weiß, in dem Zeitpunkt, in meinem Agenda, möchte ich das bewirken. Und jetzt kommt das Spannende. Wir dürfen in Gottes Agenda Raum haben. Das heißt, und das ist die Ermutigung für uns hier. Das heißt, Gott möchte Dinge tun und er sucht nach Menschen, um diese Dinge sichtbar zu machen. Jeder darf es. Darum sollen wir und dürfen wir bitten, Gott, gebrauche mich. Gott, hier bin ich. Du suchst jemanden für, keine Ahnung, Menschen zu heilen. Hier bin ich, komm, gebrauche mich. Und auf einmal bekommst du die Gabe des Gebets, der Heilung und du betest für Menschen, die sind geheilt. Das hat gar nicht mit dir zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass dein Wunsch Gottes Agenda entsprochen hat und sagt, super, habe ich jemanden gesucht, komm, rekrutiert, befähigt. Und dann machst du das. Und deshalb ist das Reich Gottes so dynamisch und so wunderbar. Deshalb konnte ein Petrus, der niemals wahrscheinlich aus menschlicher Sicht die Leitung der Gemeinde übernehmen konnte, keine Bildung, keine Ahnung was, keine Diplome, gar nicht. Auf einmal steht so ein Fischer da vorne und leitet die weltweite größte Bewegung überhaupt. Gott hat eine Agenda, einen Plan. Und jeder, der sich zur Verfügung stellt, wird gebraucht. Jeder. Ausnahmslos. Und das ist die gute Nachricht für uns als Nachfolger Jesus. Und wisst ihr was? Der Teufel will, dass wir gar nicht im Kairos denken, sondern im Chronos bleiben, weil er gerne uns sagen möchte, das ist vorbei. Weil er uns gerne sagen möchte, jetzt geht's sowieso nicht mehr, hör damit auf. Aber Gott sagt nein. Es geht immer. Es geht immer. Keine Sünde ist so kompliziert für Gott, um gelöst zu werden. Keine Situation, keine Krankheit ist zu kompliziert für Gott, um gelöst zu werden. Weil Gott nach Agenda, nach Plan läuft, also Plan nicht im Sinne von Zeit, sondern nach Event. Wenn ich Event sage, nach Handlung. Das möchte ich tun, das möchte ich tun, das möchte ich tun. Gut, wen kriege ich für diese Aufgabe? Ach gut, den hier. Gut, wen kriege ich für diese Aufgabe? Ja, genau, der ist, keine Ahnung, irgendwo am Ende der Welt. Gott ist egal. Wenn du dich zur Verfügung stellst, erfährst du Gottes Kraft und tust du, was Gott tun will. Darum beten wir in dem Vater unser, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So ein Gebet heißt, wir wollen uns hinweg vom Kronos zu Kairos. Hinweg von unserer Zeit zu Gottes Zeitplan. Ja. Und ein zweiter Punkt. Gott handelt so, weil er heilig ist. Es ist ganz interessant, dass wir auch verstehen sollen, dass alles, was Gott tut, hat nicht mit uns Menschen zuerst zu tun. Manchmal könnte es frustrierend sein, wenn wir uns Menschen so sehr gerne in den Mittelpunkt stehen wollen. Aber wir sollen verstehen, dass Gottes Plan und Gottes Werk ist größer als ein Individuum. Egal wie groß, egal wie mächtig du bist, sowieso, du bist, was Gott dich erlaubt zu sein. Aber wenn wir verstehen, dass der Plan Gottes viel größer ist und er ist heilig, in dem Fall heilig bedeutet, er ist sich selbst treu. Das ist auch eine andere Definition von heilig. Wenn Gott sich selbst verraten würde, wenn Gott sich selbst untreu wäre, dann wäre er nicht mehr Gott. Wenn Gott sagt, ich bin mitten unter euch, wenn ihr in meinem Namen euch versammelt. Und wir haben den Eindruck, Gott ist nicht da. Dann haben wir ein Problem. Entweder wir verstehen nicht oder Gott ist sich selbst untreu gewesen. Aber Gott kann sich niemals selbst verleugnen. Darum haben wir ja eine ganz große Chance, immer wieder persönlich Gott zu erfahren. Weil wir uns nicht auf unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Pläne ruhen sollen, sondern auf sein Wort. Darum kommt sein Versprechen hier oder die Zusagen Gottes hier in eine ganz andere Position für uns persönlich. Und wisst ihr, wenn jemand sich neu bekehrt, man sagt öfter, ne, liest die Bibel, bete. Eigentlich, das ist genau das. Weil durch Bibel lese, erfährst du, was Gott ist oder was er sagt. Und wenn du dich darauf beruhst, dann stellst du die Heiligkeit Gottes in Spannung. Wenn ich sage, ich möchte für einen Kranken beten, eigentlich für mich ist es egal, weil ich weiß, ich kann niemandem heilen. Aber ich beruhe mich auf Gottes Wort, um diesen Glaubenakt zu machen. Und ich vertraue, dass Gott sein Wort verwirklicht. Und genau das ist der Punkt. Und das löst uns von Ängsten oder von Spannungen. Hey, wenn ich jemandem das Evangelium versuche zu erklären und er will das gar nicht hören, es ist nicht mein Problem, ich brauche mich nicht dafür schämen. Kann nicht. Wenn ich versuche, Kollegen zu erklären, ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war in der Gemeinde. Boah, gehst du noch in eine Gemeinde? Das ist gar nicht, das geht ja gar nicht, diese Sache. Dann kommt immer Steuern, ne? Kirchensteuer, Frage, lalalalala. Ich sage immer, Moment mal, ich habe gar nicht von Kirchensteuer gesprochen. Ich bin in die Gemeinde gegangen, weil ich glaube, dass Gott erfahrbar ist, auch heute. Habt ihr nicht gemerkt, dass auf der Arbeit man redet gerne von Fußball, von Alkohol, von irgendwelche Sachen, alles außer Gott? Und weh, wenn du Gott ansprichst, sind sie alle ruhig. Sind alle erstmal ruhig und dann versucht der erste Mutige, das Thema schnell zu wechseln. Warum ist das so? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass wenn immer mehr Leute über Gott in ihrem Alltag sprechen würden, die Tendenz könnte zumindest in kleinen Räumen anders werden. Ich meine, alle reden über Fußball und Fußball ist so international, Sport ist international der Smalltalk-Topic Nummer 1. Wenn du gar nicht weißt, was du mit deinen Fremden, mit deinen Fremden redet, dann fang an, über Sport zu reden. Ein anderes Thema ist Wetter. Wetter passt immer. Wenn du gar nicht weißt, was du sagst, frag mal, ne, wie findest du das Wetter denn? Dann schon hast du ein Gespräch. Aber weh dir, wenn du sagst, hey, was hältst du denn über Gott? Guck dich jetzt mal so. Dann sagt er nicht mehr. Dann denkst du, okay, ich bin irgendwie außerirdisch. Ja. Versteht ihr? Aber das ist nicht unser Thema. Das sagt nur eins, das Umfeld hat es nicht zur Gewohnheit entwickelt, über Gott zu reden. Ja? Mein Punkt ist hier einfach. Lass uns Gottes Zusage in Anspruch nehmen. So können wir Gott persönlich erfahren. Und Gott ist seinen Zusagen treu, nicht uns zuerst. Er ist uns treu, weil wir uns seinen Zusagen unterstellen. Das ist ja der Punkt. Amen. Zum Schluss möchte ich nur mal kurz wiederholen, was wir gesagt haben. Gott lügt nicht. Was er sagt, das tut er. Ich hätte noch ein paar Punkte, aber aufgrund der Zeit überspringe ich das mal. Aber macht euch vertraut mit Gottes Wort. Nicht, weil es von hier vorne gesagt wird, sondern das ist die einzige Chance aus meiner Sicht, Gott persönlich zu erfahren. Wenn Gott mir sagt, hab keine Angst und ich bin in einer Lebenslage, wo ich merke, Angst will mich überfallen, habe ich ja eine Entscheidung zu treffen. Genauso wie ich mich heute entschieden habe, in den Gottesdienst zu kommen. Ich kann mich entscheiden, Angst oder Gott. Und wenn ich Gott entscheide, das ist schon mal eine Erfahrung. Und nächstes Mal, wenn Angst wieder kommt, weiß ich, oh, letztes Mal, es war doch eine gute Idee, mich für Gott zu entscheiden, also wieder Gott. Und so kommt man in einer Gewohnheit, wo Angst nicht mehr uns Angst macht. Weil wir die persönliche Erfahrung gemacht haben, Gott steht über Angst. Und so geht das in allen Lebensbereichen. Wenn ich finanzielle Spannungen habe und ich vertraue auf Gottes, es gibt viele Bibelstellen, die uns sicherstellen, dass Gott der Versorger ist. Ihr kennt euch diesen Namen Gottes, Jehova Jireh, der Gott, der versorgt, hat der Abraham gezeigt, als er auf dem Weg war, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Und Gott hat doch einen Stier zur Verfügung gestellt. Gott hat für ein Opfer gesorgt. Und so wissen wir in vielen Stellen, Gott ist erfahrbar. Und das ist mein Gebet. Wie ich setze das praktisch um? Fang erstmal mit Dankbarkeit. Ich denke, das ist eine ganz erste Baustein, ein ganz wichtiger Baustein. Wenn wir dankbar sind, dann lösen wir uns von dieser Angst oder von dieser Emotionen. Ich bin Gott dankbar für meine Arbeitsstelle. Mir fehlt es an Geld, okay, aber erstmal bin ich dankbar für das, was ich habe, weil ich weiß, der das Erste gegeben hat, kann auch noch mehr geben. Wenn ich, keine Ahnung, alleine bin und ich brauche Gesellschaft, hey Gott, ich danke dir, dass du mit mir bist. Ich lerne erstmal meine innige Beziehung mit Gott wertzuschätzen. Und ich weiß, aus dieser innigen Beziehung kommen andere äußere Beziehungen. Sowieso, wenn das umgekehrt ist, könnte Probleme machen. Dann kriegst du die falsche Gesellschaft unter Umständen. Ja? Aber wenn du eine innere Beziehung mit Gott aufgebaut hast und du weißt, er versorgt dir mit den bestmöglichen Gesellschaft, dann bist du sicher, dass Gott das richtet. Also Dankbarkeit. Das sagt auch Psalm 50, Vers 23. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Psalm 50, Vers 3. Und denke, das soll uns ermutigen. Danksagen ist ein Glaubensbekenntnis. Ich danke dir, Gott, für die Errettung meiner Kinder. Ich sehe das noch nicht, aber ich danke dir, dass du das machst. Und dann dürfen wir auch spezifisch dafür beten. Wenn ich in einem Lebensbereich, ich weiß, ich habe da ein Problem. Zum Beispiel, ich komme gar nicht klar mit meinem Chef. Warum auch immer. Dann darf ich auch Gott bitten, Gott, in der Situation, ich weiß, dass du nie so spät kommst. Gib mir Kraft, Weisheit, was auch immer ich brauche, damit diese Situation mich nicht mehr belastet. Und wenn wir spezifisch so beten, dann erfüllen wir auch eine Zusage Gottes. In Philipper 4 nämlich, da heißt es, sorgt euch um nichts. Sondern in jeder Lage sollen wir beten. Alleine dieser Vers soll für uns die Lösung sein, um Sorgen komplett aus dem Leben auszutreiben. Es geht nicht über Nacht, aber je mehr wir das in kleinen Schritten erfahren, desto sicherer werden wir in dieser Zusage und irgendwann mal hat man Sorgen ausgetrieben, komplett. Und wer das schafft, hat schon Depression ein für alle Mal aus seinem Leben verbannt. Und wenn man bedenkt, dass Depression gerade, ne, jetzt kommt ein bisschen Winterloch, Winterdepression, das sind alle Dinge, die aus meiner Sicht einfach in Anführungszeichen zu lösen sind, wenn man sich auf Gottes Wort beruht. Ja. Gott kommt nie zu spät, denn er steht über Zeit und Raum. Gott handelt nicht im Kronos, sondern im Kairos. Er hat eine Agenda. Und jeder, der sich im Einklang mit Gottes Agenda macht, wird von Gott sofort rekrutiert und gebraucht. Sofort. Es ist auch sein Versprechen. Gott ist heilig und er ist sich selbst treu. Das heißt, auch wenn du das nicht verdient hast, und du stellst dich unter Gottes Zusage und Gottes Gnade. Er tut das nicht deinetwegen, sondern um seinetwegen, um seinen eigenen Namen wegen tut es das. Und das ist befreiend. Das ist so befreiend. Und lass uns immer vor Auge haben, dass jede Sünde wird aus dem Kronos heraus großgestellt. Das macht der Feind gerne. Jegliche Sünde sind wirksam nur in diesem Kronoszeit. Weil wenn wir auf Gottes Zeit gucken, Gott kann alles und er macht alles in seiner Art. Und zuletzt durch Dankbarkeit und Fürbitte können wir Schritt für Schritt Gott erfahren in unseren persönlichen Lebenslagen.